In der heutigen Folge schauen wir auf die Verbindung einer traditionsreichen US-Marke aus dem Landwirtschaftssektor zu zwei erfolgreichen Unternehmen aus der Region. Außerdem geht es um die erwartete Erwartung, dass die Erwartungen des Marktes unerwartet übertroffen werden.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Wir haben heute den 26.11.2024 und das Jahresende nähert sich mit großen Schritten. Der Blick auf die vergangene Handelswoche zeigt ein sehr unterschiedliches Bild. Der heimische DAX hat die vergangene Woche mit einem knappen Minus von minus 0,4% abgeschlossen. Aktuell notiert der DAX bei ungefähr 19.300 Punkten und damit zwischen der Unterstützung bei 19.000 und dem Jahreshoch von 19.674 Punkten. Beim Blick in die Vereinigten Staaten zeigt sich in der vergangenen Woche ein recht erfreuliches Bild. Der breite S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq bewegten sich fast im Gleichschritt. Der S&P legte im Wochenverlauf um 1,6% zu, der Technologieindex Nasdaq um 1,64%. Woher kam es? Sicherlich beeinflussen die aktuellen Meldungen zum künftigen Kabinett von Donald Trump die Stimmung. Die jüngste Meldung betrifft beispielsweise das US-Finanzministerium. Mit Scott Bessent soll diese Position von einem kapitalmarktnahen Hedgefondsmanager übernommen werden. Ihm wird zugesprochen, dass mit ihm ein schneller Anstieg der US-Staatsverschuldung unwahrscheinlicher wird. Darüber hinaus hat er sich beim Thema Zölle für eine schrittweise Erhöhung und keinen Zollschock ausgesprochen. Vielleicht wird es also doch weniger schlimm als bisher erwartet. Ja, zurück nach Europa. Die Zinsen bzw. Renditen im Euroraum, die sind in der vergangenen Woche relativ deutlich gefallen. Zwei Gründe könnten dafür herangezogen werden. Erstens die Angst vor einer Eskalation in der Ukraine, die sorgten in der vergangenen Woche für Zuflüsse in Bundesanleihen bzw. den sicheren Hafen. Und daneben wurde auch aus volkswirtschaftlicher Seite noch Daten zur Einkaufsmanager-Umfrage gemeldet und damit wurde wieder mehr Zinssenkungsfantasie eingepreist. Die Hälfte der Marktteilnehmer erwartet nun einen größeren Zinsschritt von 50 Basispunkten in der Dezember-Sitzung. Die 10-jährigen Bundesanleihen notierten Ende der vergangenen Woche bei 2,24%. Aber Lukas, ich glaube, du hast noch so ein paar Daten von volkswirtschaftlicher Seite, die du hinzufügen kannst.
Zwei, drei Themen habe ich noch. Genau, am Freitag wurde das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts hier aus Deutschland für Q3 veröffentlicht. Gerechnet wurde mit traurigen 0,2%, gemeldet wurden noch traurigere 0,1%. Dann fand letzte Woche vom 18. bis zum 19. November noch in Rio de Janeiro der G20-Gipfel statt. Bei dem natürlich Deutschland dann auch teilnahm. Themen waren unter anderem der Klimaschutz an sich, ein Aufruf zum Waffenstillstand, eine Diskussion über die Besteuerung von Superreichen oder eine globale Allianz gegen Hunger und Armut. Allerdings blieb der Aktienmarkt, was dieses Event angeht, tatsächlich letzte Woche eher ruhig. Also da kam jetzt keine Neuigkeit, die dann den Aktienmarkt sonderlich stark getrieben nach oben oder nach unten hat. Und gestern war dann tatsächlich noch eine Meldung hier aus Deutschland. Der IFO-Geschäftsklimaindex wurde veröffentlicht und wir standen im letzten Monat weiterhin noch weit unter den 100 bei 86,5 Zählern. Erwartet wurde ein leichter Anstieg um 0,3. Gemeldet wurde ein Rückgang um 0,8. Also auch da keine positiven Nachrichten. Ja. Aus Deutschland. Damit zurück zu dir.
Ja. Abschließend dann noch der Blick auf das analoge und auf das digitale Gold. Beim analogen Gold ging es in der vergangenen Woche um 5,5% nach oben und Gold beendete die Woche bei 2669 US-Dollar je Feinunze. Getoppt wurde diese Entwicklung in der vergangenen Woche durch das digitale Gold, den Bitcoin. Dieser kennt aktuell fast nur eine Richtung. Ein Plus von 10,4% ist dabei allein auf die vergangene Woche zuzuschreiben.
Wobei auch beide gestern tatsächlich einiges abgegeben haben.
Ja, doch.
aber mal schauen, wo wir Ende dieser Woche stehen.
Ja, aktuell notiert der Bitcoin immer noch knapp unter der psychologischen Marke von 100.000 US-Dollar.
Ja.
Stellt sich vielleicht bei vielen gar nicht die Frage, ob diese Marke fällt, sondern vielmehr, wann sie fällt, aber ob das passiert, ja, wir werden sehen. Ne?
Genau, früher oder später.
Naja, so viel zum Rückblick auf die vergangene Woche. Auf der Unternehmensseite startest du, Lukas, heute relativ ausführlich mit einem Unternehmen aus den Vereinigten Staaten.
Jupp, was wir hier aber auch kennen.
Ja, welches nahezu, ich habe es mal so für mich abgespeichert, jeder Münsterländer kennt und dem auch schon seit Kinderbeinen sehr wahrscheinlich geläufig ist.
Ich gehe davon aus, genau. Ja. Es geht um John Deere, die Marke John Deere, und du sagtest es, jeder dürfte es kennen oder etwas sagen. Und die Geschichte dahinter vielleicht nicht ganz so vielen wie die Marke kennen. Daher möchte ich in meinem globalen Part heute der Marke John Deere widmen. Und ja, ich fange mal an mit dem Logo. Vielleicht die meisten kennen es, und da kann man sich tatsächlich jetzt drüber streiten. Die einen sagen, ein springender Hirsch symbolisiert Stärke, Ausdauer, gleichzeitig Dynamik und Fortschritt und ist zusätzlich noch eng mit der Natur verbunden, wie die Landwirtschaft halt auch. Dann gibt es die andere Seite, die sagen, es liegt an der Tatsache, dass der gleichnamige John Deere, der dieses Unternehmen gegründet hat, die Wahl deswegen getroffen hat, weil sein Nachname Deere aus dem Englischen übersetzt Hirsch heißt. Also egal, welche Meinung Sie sind, es könnte beides sein. Vielleicht war es auch eine Kombination aus beiden. Ich finde, beide haben auch Charme. Aber der Hirsch war damals schon im Logo und ist es heute immer noch. Gegründet wurde John Deere tatsächlich von dem Schmied John Deere im Jahre 1837. Erste Erfindung damals war ein selbstreinigendes Stahlflug für den sehr lehmhaltigen Boden in Amerika. Heute verkauft John Deere Produkte aus den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen und Forstwirtschaft. Die bekanntesten sind sicherlich die, und jetzt Ausrufezeichen, dunkelgrünen Trecker mit dem gelben Logo. Es gibt ja noch hellgrün, wo wir dann eher von Deutsch sprechen, oder also auch von Klaas. Fendt ist auch noch grün, ja, aber das ist noch ein anderes
okay.
Grün. Ja, gelbes Logo, und ja, hier auf den Straßen sehen wir den John Deere Trecker mit Sicherheit das ein oder andere Mal. Aber auch Mähdrescher, Ballenpressen, Siliermaschinen, Aufsitzmäher oder, da war ich auch verwundert, Baumwollpflücker gehören zum Sortiment. Was ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt gefunden habe, zumindest auf den ersten Blick, war ein Flug. Also das haben sie dann von früher wahrscheinlich nicht mehr weitergeführt. Werden sie vielleicht noch irgendwo verkaufen, aber wird jetzt nicht explizit in den Fokus gestellt. Und ja, heute werden natürlich noch ganz andere Themen diskutiert und vorgestellt. Bereits in 2022 stellte John Deere auf der weltweit größten Technologiemesse in Las Vegas einen selbstfahrenden Trecker vor, der für den Einsatz auf großflächigen Ackern quasi in der Landwirtschaft konzipiert ist. Zu Beginn zwar nur mit einem speziell von John Deere konzipierten Grubber verfügbar, aber dennoch meiner Meinung nach ein richtig interessantes Thema und sicherlich auch großes Wachstumspotenzial, weil auf den Feldern herrschen nicht die gleichen Regeln wie auf dem Straßenverkehr, was die Sache vielleicht sogar einfacher macht, hier Autopilote einzusetzen. Ebenfalls spannend ist zum Beispiel die autonome Feldspritzdrohne, die Unkraut aus der Luft erkennt und gezielt bekämpft. Also okay. Auch da werden Dinge vorgestellt. Aber was hat das Ganze jetzt hier in einem Börsenpodcast zu suchen? Und ja, vielleicht ahnen Sie es oder wissen es auch schon bereits, John Deere ist eine Aktiengesellschaft und hat in der letzten Woche für Q4 die Zahlen bekannt gegeben. Und ja, Q4, die haben ein anderes Geschäftsjahr, deswegen okay. Ist das Jahr für die zu Ende. Und insgesamt sehen die Zahlen tatsächlich gar nicht mal so gut aus. Dadurch, dass die Preise der Agrarrohstoffe, wie zum Beispiel Mais, tatsächlich sehr stark gesunken sind, hatten Landwirte in der Vergangenheit eher weniger über für die Investitionen in neue Maschinen. Auch die hohe Inflation und die wirtschaftliche Herausforderung in dem Sektor Landwirtschaft führten dazu, dass der Nettogewinn im Q4 um 47% zurückgegangen ist. Und in jedem Bereich, den sie quasi in die Segmente aufteilt, ist auch ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Und da ahnt man am Aktienmarkt natürlich im ersten Moment erstmal Böses. Die Aktie ist nämlich grundsätzlich seit 2021 in einem eher Seitwärtstrend und ist jetzt mit den ja, sehr schlechten Zahlen dabei, gegebenenfalls nach oben hin auszubrechen. Und wieder ein
das erklär mal.
Erst Q4 und jetzt noch nach oben hin. Ja, richtig gehört. Die Aktie ist seit der Meldung der Zahlen gute 12% gestiegen. Und ja, was wurde nämlich schon vorher in den Aktien, in den Aktienpreis eingepreist? Die Erwartung. Und die war offensichtlich nochmal deutlich schlechter als die tatsächlich gemeldeten Zahlen. Und ja, das führt dazu, dass die Aktie dann 12% steigt und tatsächlich die ein oder anderen jetzt ihr Fair Value nach oben hin anpassen, weil man jetzt dann vielleicht sogar die Hoffnung hat, so ein bisschen, dass die Aktie wachgeküsst ist. Dennoch auch die Erwartung fürs nächste Jahr zeigt eher eine Stagnation statt ein Wachstum, also auch zumindest vom Management. Könnte natürlich auch sehr konservativ geschätzt werden. Von daher, ja, ein Value-Wert, der jetzt vielleicht wachgeküsst wurde und in den nächsten Jahren vielleicht dann doch nochmal wieder seine Performance, der vor dem Seitwärtstrend immer irgendwo auf den Tisch gelegt wurde, wieder da sind. Aber ja, das zum Thema John Deere. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten. Meiner Meinung nach recht spannendes Unternehmen. Wusste, oder viele wissen es vielleicht auch nicht, dass die eine Aktiengesellschaft ist und aus den USA kommen. Aber ja, zum regionalen Teil kommen wir gleich noch. Aber vorher, André, du hast auch noch 2-3 Infos aus dem globalen Markt.
Genau, da wird es auch nochmal um das Thema Erwartungen gehen. Ich habe 2 Unternehmen nochmal ganz kurz mitgebracht. 2 interessante Highflyer der letzten Zeit. An ein Nvidia kommen wir nicht vorbei. Nvidia hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt, mal wieder sehr gute Zahlen zum Q3 veröffentlicht.
Q3, ach so. Ja.
Und auch die Schätzung der Analysten übertroffen. Der Umsatz, der verbesserte sich auf Jahressicht um beeindruckende 94% auf 35,1 Milliarden US-Dollar. Was allerdings zu erkennen ist, das Wachstumstempo ist im Vergleich zu den Vorquartalen rückläufig. Nur 94% nach 122% im Q2 und 260% im Q1. Also schon unglaubliche Zahlen, aber naja. Die Bruttomarge.
Bitte? Nach den Zahlen 12% steigen. Ja.
Die Bruttomarge liegt nach wie vor bei unglaublich starken 75%, was zu einem Gewinn je Aktie von 0,81 US-Dollar führte. Die Schätzung lag bei 0,74 US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 0,4 US-Dollar. Highlight war mal wieder die Sparte Data Center. Dort gab es eine Steigerung im Umsatz um 112% auf 30,8 Milliarden US-Dollar und damit wurden auch die Erwartungen deutlich übertroffen. Diese Entwicklung ist dahingehend beachtlich, da die Produktion der neuen Blackwell-Produktion um einige Wochen verschoben werden musste. Aber an Nvidia kommt aktuell niemand vorbei. Beim Training von Anwendungen mit KI füllen nahezu alle Schwergewichte der Tech-Szene, ob es Google ist, Meta oder auch OpenAI, nach wie vor ihre Rechenzentren mit Nvidia-Chips. Nach eigener Aussage kann Nvidia die hohe Nachfrage weiterhin nur bedingt bedienen. Die Nachfrage sowohl nach den neuen Blackwell-Prozessoren als auch nach der aktuellen Generation Hopper übersteigt weiterhin das Angebot und das noch in mehreren Quartalen. Also weiteres Wachstum absolut in Sicht. Die DZ-Bank hat nach Vorlage der Zahlen den Fair Value der Aktie von 123 US-Dollar auf 140 US-Dollar angehoben, bleibt bei der Einschätzung halten. Der Markt, also das Thema Erwartungen sind wir nochmal wieder. Der Markt zeigte sich allerdings nicht beeindruckt von den sehr guten Ergebnissen. Sehr gut ist bei Nvidia bekanntlich nicht mehr gut genug. Die Aktie notierte am Tag nach den Zahlen in der Spitze knapp unter 153 US-Dollar, wurde auf diesem Niveau allerdings verkauft und notiert aktuell mit leichten Abschlägen bei 136 US-Dollar.
Das ist ganz interessant, dass hier erwartet wird, dass die Erwartungen geschlagen werden. Also ist total paradox eigentlich, ja, weil dann passt man doch die Erwartungen direkt höher an. Aber nein, egal wo die Erwartungen liegen, es wird erwartet, die Erwartungen werden übertroffen. Ganz schön viele Erwartungen, aber...
Ja, aber da kommen wir zum zweiten Wert, den ich noch mitgebracht habe, auch aus Deutschland, ein Highflyer, die Rheinmetall. Rheinmetall hat in der vergangenen Woche in Rom Kapitalmarkttag abgehalten und hat die Mittelfristziele...
In Rom?
In Rom.
Ah, ja. Wahnsinn.
Hat die Mittelfristziele angepasst. Ich meine, die haben auch so ein Joint Venture mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo.
Das kann dann sein, ja.
Dass das in dem Zusammenhang in Rom stattgefunden hat, genau. Na, auf jeden Fall soll der Umsatz bis 2027 auf rund 20 Milliarden Euro steigen und die operative Marge bei rund 18% liegen. Damit liegen die neuen Mittelfristprognosen relativ deutlich über den bisherigen Erwartungen. Eigentlich sehr traurig, aber wegen der hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern kann sich Rheinmetall kaum vor Aufträgen retten. Ende des laufenden Jahres dürfte der offene Auftragsbestand auf mehr als 60 Milliarden Euro angewachsen sein. Aber auch über 2027 hinaus besteht nach Aussage des CEO enormes Wachstumspotenzial. Das basiert unter anderem auf der Notwendigkeit zur Wiederauffüllung der leeren Munitionsdepots. Gemäß NATO-Ziel soll ja jedes Mitgliedsland einen Vorrat für 30 Tage Munition vorhalten, was mehrere Jahre wirklich in Anspruch nehmen würde, diese Munitionslager aufzufüllen. Aus Sicht der DZ-Bank ist Rheinmetall einer der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Rüstungshersteller. Der faire Wert der Aktie wurde von 657 Euro auf 820 Euro, also um fast 25% angehoben. Heute notiert die Aktie bei guten 615 Euro. Aber Rheinmetall bekommt nicht nur Applaus, zum Beispiel nicht auf der Mitgliederversammlung vom BVB von Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag. Dort haben die Mitglieder gegen den umstrittenen Sponsorendeal mit Rheinmetall gestimmt. Es gab einen entsprechenden Antrag, der mit einer absoluten Mehrheit von 556 der 855 an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder, das ist natürlich nur ein Bruchteil der Mitglieder des BVB, aber diese 556 stimmten dagegen, stimmten für ein schnellstmögliches Ende der Partnerschaft und dafür keinesfalls über eine Vertragsverlängerung hinaus mit dem Rheinmetall-Konzern zu gehen. Ende Mai hatte der BVB eine dreijährige Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern abgeschlossen. Rechtlich bindend ist der Antrag für die Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten nicht. Aber ganz interessant, nachdem dann Sonntag die Mitgliederversammlung war, hatten wir gestern am Montag die Hauptversammlung der AG. Der BVB berichtete vom höchsten Konzernumsatz und vom höchsten Konzernbruttogesamtleistung und von einem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr. Also ist, glaube ich, gar nicht so leicht, Fußballromantik und Kapitalmarktorientierung unter einen Hut zu bringen. Ne? Aber der Schwenk vom Kapitalmarkt zur Region, der ist sehr gut möglich.
Mit
Lukas.
Dortmund vielleicht so fast um die Ecke.
Fast um die Ecke, genau. Aber du kommst nochmal ins Thema Landwirtschaft rein.
So wenig hattest du ja dann doch gar nicht. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Ja, Landwirtschaft, genau. Regional, wir kommen zum regionalen Thema. Und ich bleibe auch bei meinem globalen Thema und damit auch im Landwirtschaftssektor und möchte, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich beide genommen. Ich habe zwei Unternehmen, ich versuche es hier schnell durchzukommen, aber trotzdem super, super spannend, was wir hier wieder in der Region auch wieder vorweisen können. Und beginnen möchte ich in Stadtlohn bei einem Unternehmen, die Mehrvorsätze für Feldhäcksler bauen. Damit sind die ja quasi Gebisse gemeint, die vorne an den Häckslern hängen. Und ich spreche hier von der Maschinenfabrik Kemper in Stadtlohn. Ein Hauptprodukt sind die Mähvorsätze für sämtliche Häckslertypen und damit auch für John Deere. Auch sogenannte Profi-Cracker, welche laut Kemper das Herzstück jedes Häcksler darstellt und somit elementar wichtig sind für die Ernte, werden von Kemper angeboten. Und Pickups, die quasi besonders bei der Grasernte eingesetzt werden, die speziell für die Feldhäcksler von New Holland und Klaas eingesetzt werden. Und ja, übrigens, Klaas kommt auch hier, ja, vielleicht nicht ganz aus der Ecke, aber fast aus der Ecke, aus Hasewinkel, liegt etwa 50 Kilometer von Münster entfernt. Aber das nur so am Rande.
Ja, okay.
Kemper legt tatsächlich besonders viel Wert darauf, im engen Austausch mit den Landwirten zu sein, um bedürfnisnah die Produkte auch zu verbessern. Sie sind international aufgestellt und verkaufen, so habe ich das in einem Video auf deren Homepage entnommen, bereits heute an jeden zweiten Feldhäcksler einen Erntevorsatz weltweit.
Wow. Stark.
Das ist wirklich, wirklich sehr stark. War ich sehr überrascht. Und das zweite Thema, André, was darf bei einer Ernte niemals fehlen? Weißt du schon?
Weißt du schon, der Kipper?
Also ja, zumal, ja, das ist genau darauf, wie
es abtransportiert.
Vernünftiger Anhänger, genau. Und hier kommt dann das zweite regionale Unternehmen, welches ebenfalls eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft spielt. Diesmal sind wir nicht in Stadtlohn, sondern fahren rüber nach Coesfeld. Und ich spreche von Krampe Kipper, denn wenn man hier mal drauf achtet, dann sind meistens die roten Krampe-Kipper sehr, sehr stark vertreten auch in der Landwirtschaft. Gerade in der Maisernte, wenn man da mal drauf achtet, die sind sehr oft
hinten an jeder Ecke, ne?
An dem John Deere-Trecker dran, genau. Und Krampe wurde 1918 gegründet und entwickelte sich von einer Dorfschmiede zu einem führenden Fahrzeugbauer, welches ebenfalls international agiert. Und für diejenigen, die jetzt quasi gerade ein Déjà-vu haben aus meiner Story von John Deere, ja, es gibt gewisse Parallelen. Einerseits die Dorfschmiede, wo alles begann, und zweitens verkaufte Krampe in den frühen oder in damals 1972er Jahre irgendwo um den Dreh auch John Deere Trecker bei sich, die 20er Serie, die dann wahrscheinlich auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Krampe da ist, wo sie heute sind. Aber inzwischen ist Krampe Marktführer für Wannenkipper in Deutschland, aber auch Containeranhänger, Erdbewegungskipper und Produkte für die Entsorgungswirtschaft sind im Programm enthalten. Und ja, da haben wir sie, zwei Unternehmen, die mit John Deere eng verbunden sind wahrscheinlich aus der Vergangenheit oder auch immer noch und sicherlich vielen gar nicht so bewusst, dass beide Unternehmen hier aus der Ecke stammen.
Stark.
Wirklich stark. Ja. Hat Spaß gemacht, das vorzubereiten.
Ja, schön.
Ja, aber dann sind wir jetzt beim Ausblick und am Ende unserer Folge.
Ja, genau.
Der Ball liegt wieder bei dir.
Kurz zum Ausblick, der Datenkalender wird langsam dünner. Heute am Nachmittag kommen noch Daten zur US-Konjunktur, das vom Conference Board erhobene US-Verbrauchervertrauen. Morgen folgen dann noch eine Reihe weiterer Daten aus den Vereinigten Staaten, unter anderem zum BIP, zu den Auftragseingängen und zu den Konsumausgaben, bevor sich die Marktteilnehmer in den Staaten in das Feiertagswochenende verabschieden. Thanksgiving, Black Friday stehen vor der Tür. Am Donnerstag und Freitag folgen dann Wirtschafts- und Inflationsdaten aus dem Euroraum. Beachtung findet dabei das Konsumentenvertrauen am Donnerstag und die Inflationsdaten zur Eurozone am Freitag. Auf Unternehmensseite haben wir in der letzten Woche das meiste oder in den letzten Wochen bereits das meiste gesehen bzw. gehört. Heute wird es nochmal spannend. CrowdStrike wird nach Börsenschluss die Bücher zum Q3 öffnen. Bin mal gespannt, ob weitere Belastungen infolge des IT-Ausfalls im Ergebnis zu berücksichtigen sind. Aber ansonsten ist da nichts Nennenswertes mehr. Damit möchten wir uns dann auch verabschieden.
Jo.
Wir hoffen, dass es Ihnen oder euch gefallen hat. Sehr gerne dazu auch immer Feedback unter podcast@vrprivatebanking.de oder auch eine Empfehlung an Ihre Lieben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Wir wünschen alles Gute, eine gute Woche. Sie hören von uns am kommenden Dienstag wieder.
Und frohes Shoppen beim Black Friday.
Jawohl.
Bis dann. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.